Was wieder für große Menschen heute? Ja, wie schon erwähnt, machen wir heute weiter in der Predigtreihe über das Königreich Gottes. Nochmal ein Rückblick beim letzten Mal. Im zweiten Teil, da haben wir gelernt, dass wir als Christen, wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, wir haben zwei verschiedene Wohnorte mit zwei verschiedenen Adressen. Wir haben einmal gibt es da die Adresse, unter der wir jetzt wohnen. Das ist die Adresse, wo unsere ganze Post hinkommt, ja, die Rechnungen und Werbung und so. Und ja, zwischendurch vielleicht auch mal eine gute Nachricht. Und dann haben wir noch die zweite Adresse im zukünftigen Reich Gottes, in dem Königreich, das Gott jetzt schon im Begriff ist, aufzurichten. So, und die große Herausforderung ist jetzt, da wir zwei verschiedene Wohnorte haben mit zwei verschiedenen Adressen, diese beiden Wohnorte gleichermaßen gut zu repräsentieren und der Verantwortung nachzukommen, die wir eben in diesen beiden Wohnorten haben. So, wie das geht, das haben wir in der letzten Predigt gelernt. Jetzt ist es aber so, dass es trotz, da wir uns immer bemühen, die richtige Balance zu finden, dass es da auch Spannungen gibt. Und im heutigen Teil, im dritten Teil, da soll es gehen um das Dilemma von Gott und Regierung. In dem Dilemma, in dem wir Jesus-Leute uns vielleicht hin und wieder befinden. Was tun wir zum Beispiel, wenn die Regierung in dem Land, in dem wir leben, Gesetze erlässt, die unseren Vorstellungen, die unseren Idealen, die unseren Werten total entgegengesetzt stehen? Ja, wie gehen wir damit um? Zunächst mal müssen wir uns wieder daran erinnern, was ist denn unsere Lehre in Bezug auf Regierungen? Wenn wir uns daran erinnern, wir haben im letzten Jahr diese große Predigtreihe über den Römerbrief gehabt. Und im Römerbrief in Kapitel 13, da lesen wir, dass alle Regierung von Gott eingesetzt ist. Und weil alle Regierung von Gott eingesetzt ist, haben wir die Pflicht, uns jeder Regierung unterzuordnen. Ja. Jetzt stellen sich natürlich Christen zu allen Zeiten die Frage, wie weit denn diese Unterordnung unter die Regierung denn geht und ob nicht zeitweise auch Ungehorsam legitim ist. Und zwar zu Recht. Ja? Also 2000 Jahre Christentum geben uns da genug Beispiele. Aber das ist christliche Lehre, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Gott gebraucht Regierungen und Gesetze für seinen Heilsplan. Ja, er gebraucht zum Beispiel Regierungen und Gesetze dazu, um das Böse klein zu halten, ja, um Verbrechen zu bestrafen. Er gebraucht aber auch Regierungen zum Beispiel dazu, damit sein Volk wachsen kann. Jede Regierung ist von Gott eingesetzt und jede Regierung, die hat Macht und Autorität. Woher kommt die Macht einer Regierung, einer Obrigkeit? Natürlich, sie kommt von Gott. Ja, erinnern wir uns, als Jesus vor Pontius Pilatus stand, hat Pilatus zu Jesus gesagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Und Jesus sagt zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Ja, jede Macht einer jeglichen Regierung kommt von Gott, ist von Gott gegeben. Und jetzt kann aber auch der Mensch, der diese Macht von Gott bekommt, der kann die natürlich auch missbrauchen. Ja, und oft genug tun das Regierungen auch. Was ist das Problem? Was ist eigentlich das Hauptproblem an menschlichen Regierungen? Das sind Menschen. Ja, menschliche Regierungen bestehen aus Menschen und Menschen sind Sünder. Und weil Menschen Sünder sind, weil alle Menschen Sünder sind, machen Politiker und Politikerinnen, Regierungen machen oft eben auch dämliche Politik. Ja. Trotzdem alle Regierung von Gott eingesetzt ist, gibt es immer wieder Spannungen. Ja, eine Spannung. Also religiöse Gruppen schauen skeptisch auf Regierungen und Regierungen schauen skeptisch auf religiöse Gruppen. Ich habe gelesen, es gibt derzeit angeblich 52 Länder auf der ganzen Welt, 52 Länder, die sehr restriktive Gesetze in Bezug auf Religion haben, ja, in denen es keine Religionsfreiheit gibt. Wir leben Gott sei Dank nicht in so einem Land. Auch wenn das hier und da von sehr pathetischen Predigern in, ja, sagen wir, eher manipulativen und tendenziösen Predigten sehr gerne gesagt wird. In den Ländern Westeuropas und Nordamerikas gilt gemeinhin das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche. So, jetzt wird das im Allgemeinen aber nur in eine Richtung hin interpretiert, nämlich, dass Trennung von Staat und Kirche sagt, die Religion darf sich nicht in Politik einmischen. Das ist aber nur die eine Seite. Denn das Prinzip von der Trennung von Staat und Kirche sagt aber auch, dass sich die Politik nicht in die Ausübung von Religion einmischen darf. Also das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche ist eigentlich die Grundlage dessen, was wir Religionsfreiheit nennen. Ja, dass wir in Frieden unseren Glauben leben und ausüben dürfen. Und trotzdem, noch einmal, gibt es immer wieder Spannungen, ja, zwischen Religion und Politik, zwischen Gott und Regierung. Und diese Spannung, die kann schnell in Ärger umschlagen, nämlich wenn die eine Gruppe versucht, die andere zu sehr zu dominieren. Und wie wir jetzt aber trotzdem gut als Christen leben können mit dieser Spannung, dazu schauen wir uns einen Text an, der uns eine gute Inspiration dazu gibt. Und zwar, wir lesen zusammen Matthäus Kapitel 22, die Verse 15 bis 22. Ja, Matthäus 22, Kapitel 22, Verse 15 bis 22. Und wir lesen dort: Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn, gemeint ist Jesus, in der Rede fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Darum sage uns, was meinst du, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Da spricht er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, verwunderten sie sich und sie ließen ab von ihm und gingen davon. So, diese Szene, die ereignet sich wenige Tage vor Jesu Tod. Ja, ein paar Tage zuvor ist Jesus feierlich in Jerusalem eingezogen. Ja, Jerusalem ist voller Leute, die alle das Passjafest feiern wollen. Und die meisten von denen haben schon davon gehört, was es mit Jesus auf sich hat. Ja, Jesus zieht feierlich in Jerusalem ein und wenige Tage später wird er verurteilt und gekreuzigt werden. So, und Jesu Dasein in Jerusalem ist schon sehr spannungsgeladen. Und in diese Spannung herein, da lesen wir, da kommen zwei Gruppen zu Jesus. Und zwar einmal die Pharisäer und dann die Herodianer. Die einen sind eine religiöse Gruppe, die anderen sind eine politische Gruppe. Und beide Gruppen hassen sich bis aufs Blut. Beide sind sich spinnefeind. Warum? Das sehen wir dann, wenn wir uns angucken, wofür diese beiden Gruppen stehen. Wir haben zum einen die Pharisäer. Die Pharisäer, die sind uns schon ziemlich bekannt. Ja? Also die Pharisäer, das ist eine religiöse Gruppe, die die Gebote Gottes, die Tora, sehr streng auslegt und daraus auch sehr strenge Regeln für das Leben ableitet. Ja? Man kann sagen, also die Pharisäer, das sind so die Radikalen. Ja? So, das sind die, habe ich gerade das Wort vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ja, das sind die Radikalen, die Konservativen. Und diese Pharisäer, die hassen die römische Besatzung. Und von daher hassen sie es natürlich auch, Steuern zu bezahlen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Herodianer. Die Herodianer, das sind die Gefolgsleute von König Herodes. König Herodes ist zu dieser Zeit der König der Juden. Allerdings wird er von den Juden nicht als König anerkannt, weil Herodes nämlich nicht aus der Königslinie von David stammt, sondern Herodes ist von den Römern als König über die Juden eingesetzt. Ja, er regiert quasi aus Roms Gnaden als Vasallenkönig, als Marionettenkönig. Und die Herodianer, seine Gefolgsleute, die leben von der Gunst Roms. Die leben auch von den Steuern, die die Juden an Rom zahlen müssen. Und jetzt kann man sich vorstellen, warum diese beiden Gruppen sich bis aufs Blut hassen. Beide hassen sich gegenseitig, aber, und das ist das Interessante, sie hassen Jesus mehr, als sie sich gegenseitig hassen. Und das ist ein interessantes Phänomen. Dass erbitterte Feinde sich zusammenfinden können, wenn sie etwas finden, was sie gemeinsam noch mehr hassen als sich selber. Das ist ein Phänomen, was wir auch in unseren Tagen gut beobachten können, zum Beispiel in den aktuellen Demonstrationen gegen die Regierung. Da finden sich Leute zusammen, Ideologien, Leute mit Ansichten, stehen da Seite an Seite, die sich früher nie gemeinsam an einen Tisch gesetzt hätten. So, diese beiden Gruppen kommen jetzt zu Jesus und dann stellen sie ihm eine Frage über die Steuer. Und zwar geht es hier um eine ganz bestimmte Steuer. Es gab zu dieser Zeit viele Steuern, die die Juden an die Römer zahlen mussten. Es gab Steuern für alles Mögliche, aber die Steuer, die hier genannt ist, ist eine besondere Steuer, nämlich die Kopfsteuer. Die Kopfsteuer, die muss jeder einmal im Jahr bezahlen, nur dafür, dass er Bewohner eines Landes ist, das von Rom besetzt ist. Ja, also quasi, das ist die Steuer, die du einmal im Jahr zahlen musst, nur dafür, dass du lebst. Ja, du existierst, okay, das kostet dich einmal im Jahr einen Denar. Ein Denar, lesen wir an anderer Stelle, das ist so ungefähr der Lohn, den ein Arbeiter für einen ganzen Tag Arbeit bekommt. Also um diese Kopfsteuer geht es. Und diese beiden Gruppen, die Pharisäer und die Herodianer, die fragen also Jesus, ist es erlaubt, Steuern zu zahlen oder nicht? Und Jesus erkennt natürlich die Absicht, er erkennt ganz genau, dass sie ihm eine Falle stellen wollen. Er nennt sie ihr Heuchler. Ja? Ihr Heuchler, das meint dafür, dass, ne? ihr seid Lügner, ihr redet nicht die Wahrheit. Das, was ihr sagt, ist nicht wahr. Ja? Eine Sache, die wir auf beiden Seiten finden können. In religiösen Gruppen, wie auch in politischen Gruppen. Dass sie oft nicht in der Wahrheit sind, wenn es um ihre eigenen Interessen geht. Ja, Jesus durchschaut diese Falle, weil die Frage, die sie ihm stellen, ist eine Frage, die er eigentlich gar nicht richtig beantworten kann. Ja, ganz egal, wie Jesus diese Frage beantworten würde, entweder wären die einen oder wären die anderen nicht zufrieden. Es gibt auch in unserer Gesellschaft, es gibt gesellschaftliche Fragen, die man nie letztendlich zufriedenstellend beantworten kann. Wenn du zu einer Frage eine Meinung hast, eine Antwort, dann bringst du entweder die eine Seite oder die andere Seite gegen dich auf. Na, jeder wird dafür Beispiele finden, wenn er darüber nachdenkt, welche Fragen das gerade sein könnten. Wenn Jesus jetzt sagen würde, ja, es ist okay, Steuern zu zahlen, dann würden die Pharisäer sagen, aha, ein Freund der Römer. Wenn Jesus jetzt sagen würde, nee, es ist falsch, Steuern zu zahlen, dann würden die Politiker kommen und sagen, aha, ein Staatsfeind, staatsfeindliche Gesinnung. Wie löst jetzt Jesus dieses Problem? Und die Antwort, die er gibt, ist so einfach und gleichzeitig so tief. Ja, Jesus sagt, zeig mir die Steuermünze. Wessen Bild ist auf dieser Aufschrift? Das griechische Wort für Bild, was wir im griechischen Urtext finden, ist das griechische Wort eikon. Eikon. Davon kommt zum Beispiel das Wort Ikone. Ja, das Wort eikon heißt Bild. Jetzt ist es interessant, Folgendes zu wissen. Schon zu der Zeit Jesu lesen die meisten Juden ihre Bibel gar nicht mehr auf Hebräisch, sondern sie lesen eine griechische Übersetzung ihrer heiligen Schriften, die sogenannte Septuaginta, die ungefähr 200 Jahre vorher entstanden ist. Ja, also die meisten Juden zu dieser Zeit, besonders die außerhalb des Heiligen Landes leben, in der sogenannten Diaspora, ja, die lesen ihre Bibel nicht in Hebräisch, sondern in Griechisch. So, wenn man sich jetzt die griechische Übersetzung anschaut, dann finden wir dieses Wort eikon für Bild auch an der Stelle in Genesis 1, wo es heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, ja, nach seinem Eikon. Das ist das gleiche Wort. Ja, Jesus sagt also, wessen Bild ist auf der Münze? Ist das Bild von Cäsar? Ja, dem Kaiser Tiberius. Wessen Bild aber ist auf dir? Auf dir ist Gottes Bild. Auf der Münze ist das Bild des Kaisers, also gib sie dem Kaiser. Das Wort für geben heißt im Übrigen besser übersetzt, gib es zurück. Ja, wenn Jesus sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, dann gib ihm das zurück, weil es ihm gehört. Es impliziert, ja, das ist eigentlich gar nicht deins, sondern das Geld gehört dem Kaiser, also gib es ihm zurück. So, aber welches Bild ist auf dir? Auf dir ist das Bild von Gott. Und weil das Bild von Gott auf dir ist, weißt du auch, wem du gehörst. Du gehörst nicht dem Staat, du gehörst nicht dem Kaiser, du gehörst nicht der Regierung, sondern du gehörst Gott. Das meint du, deine Person, mit deinem Leben, mit deinem Leib und allem, was dich ausmacht. So ein Staat, eine Regierung hat vielleicht das Recht, Geld von dir zu fordern, weil es eigentlich nicht dir gehört, sondern weil es ihr gehört. Aber ein Staat, eine Regierung hat nicht das Recht, über dich als Person, über deinen Leib, über deinen Körper. Darüber kann eine Regierung nicht verfügen. Wir haben, ich habe am Anfang nochmal gesagt, dass wir sozusagen zwei Wohnorte haben und für beide Wohnorte gibt es Verpflichtungen für uns. Ja, wir haben eine weltliche Verpflichtung und eine himmlische Verpflichtung. Die weltliche Verpflichtung ist zum Beispiel, dass wir Steuern zahlen in dem Land, in dem wir leben. Ich habe mal geguckt, habe mich interessiert, mal nachzuforschen, wie viel Geld unserem Land jedes Jahr durch Steuerhinterziehung verloren geht. Da findet man verschiedene Zahlen. Also manche sagen 50 Milliarden Euro, manche sprechen sogar von 100 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld, mit dem man viel tun könnte. Aber das ist das Geld, was durch Betrug verloren geht, durch Steuerhinterziehung. Macht das nicht, macht das nicht. Und so wie wir eine Verpflichtung, eine weltliche Verpflichtung haben, der wir nachkommen müssen, haben wir auch eine himmlische Verpflichtung. Was ist unsere himmlische Verpflichtung? Es ist Gott zu ehren, es ist Gott anzubeten. Das ist das, was Gott gebührt, unsere Anbetung. Und die gebührt nicht dem Staat. Ich habe am Anfang die Stelle aus Römer Kapitel 15 angesprochen. Ich glaube, Strom ist alle. Kannst du mal weitermachen? Römer Kapitel 13, genau. Die Stelle, wo es heißt, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Es gibt noch eine andere Stelle im Neuen Testament, die von Regierungen und Obrigkeiten spricht, und zwar ist das 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Und da lesen wir, dass Petrus sagt: Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Ja, zwei wichtige Begriffe hier. Um des Herrn willen und das ist der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Was heißt das? Es heißt, Gott wird dadurch geehrt, wenn sein Volk, wenn seine Leute sich als stabilisierend in einer Gesellschaft wahrgenommen werden. Das dient Gott zur Ehre. Nochmal, Gott wird dadurch geehrt, wenn sein Volk, wenn seine Leute als stabilisierend in einer Gesellschaft wahrgenommen werden. Ja, als stabilisierend. Nicht als Aufrührer. Ja. Nicht als nicht verschwörerisch. Ja. Nicht als umstürzlerisch, sondern als stabilisierend. Drei Dinge können wir für uns mitnehmen. Erstens, du kannst ein guter Bürger sein, auch wenn du eine schlechte Regierung hast. Ja, normal. Du kannst ein guter Bürger sein, auch wenn du eine schlechte Regierung hast. Ich weiß nicht, wie du über die jetzige Regierung denkst, was deine Ansichten sind über die Regierung. Ganz egal, wie du über diese Regierung denkst, es gibt jede Menge Regierungen auf dieser Welt, die noch weitaus schlimmer sind als unsere. Ja? Ja. Du kannst ein guter Bürger sein, auch wenn du eine schlechte Regierung hast. Zweitens, Treue zu Gott und Treue zum Staat sind nicht grundsätzlich ein Entweder-Oder. Es geht nicht darum, sich für die eine Seite zu entscheiden, sondern noch einmal, es geht darum, die richtige Balance zu finden, um beide Wohnorte, beide Adressen gut zu repräsentieren. Ja, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch. So wie hier, so auch dort. Wie im Himmel, so auf Erden. Und das Dritte, was wir mitnehmen können, ist, der Staat ist nicht Gott. Ja, vorhin schon mal gesagt, der Staat kann dich verpflichten, ihm Geld zu geben, Steuern zu zahlen. Aber der Staat, der kann dich nicht zur Anbetung verpflichten. Ja? Kein Politiker, keine Politikerin, kein König, keine Königin kann und darf von dir Anbetung fordern. Denn Anbetung gebührt nur Gott allein. Die Anbetung gehört Gott. Das Geld gehört dem Staat. Gib dem Staat, was dem Staat gehört. Gib Gott, was Gott gehört. Und der Staat ist nicht das letzte Ziel. Jeder Staat, jede Regierung, jedes Königreich ist endlich. Nur Gott allein und Gottes Herrschaft ist ohne Ende. Aber jede weltliche Regierung, jedes weltliche Reich hat ein Ende. Und darum hat auch alles, was wir unter jedweder Regierung erleiden oder erdulden müssen, ein Ende. Und dann noch die goldene Regel für das Christsein in einem Staat. Die goldene Regel heißt, der Christ soll ein guter Bürger sein, aber nur so lange, wie er ein guter Christ ist. Okay, nochmal. Ein Christ soll ein guter Bürger sein, aber nur so lange, wie er auch ein guter Christ ist. Wenn eine Regierung dich dazu bringen will, ein schlechter Christ, eine schlechte Christin zu sein, dann darfst du das Wort in Anspruch nehmen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dann. Und zum Schluss noch, die Heilige Schrift, die fordert uns auf, für Menschen, die Verantwortung haben, zu beten. Also bete für Politikerinnen und Politiker. Alle brauchen Gebet, alle. Ja, alle brauchen unser Gebet, ob wir sie mögen oder nicht, ob wir mit ihnen übereinstimmen oder nicht. Alle brauchen Gebet, denn alle sind Sünder. Aber bedenke dabei, dass unsere Gebete nur dann erhört werden, wenn wir in Übereinstimmung mit Gottes Willen beten. Ja, also wenn du betest für Politiker, dann bete in Übereinstimmung mit Gottes Willen, nicht mit deinem. Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.